Mut, Vernunft, Verantwortung. Europa am Scheideweg. Ein Vortrag von Frank-Walter Steinmeier beim Fundraising-Dinner der Zeppelin-Universitätsgesellschaft auf ZU Daily.
Frau Vizepräsidentin, Herr Präsident, Herr Buck, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, zu Beginn natürlich ein ganz herzlicher Dank für die Einladung hierher. Dank auch dafür, dass Sie gekommen sind. Sie hätten ja auch billiger essen können heute Abend als hier vermutlich. Ich bin gerne gekommen, meine Damen und Herren, und das gleich aus drei Gründen. Erstens, weil ich, wenn ich in Berlin Nachrichten schaue, immer etwas wehmütig auf die Wetterkarte blicke und sehe, dass hier im äußersten Südwesten, wo die Alpen nah und die Toskana näher ist als Berlin, das Wetter jedenfalls besser ist als bei uns, wo im Augenblick schon die ersten Ostwinde aus Sibirien um die Häuser wehen. Zweitens bin ich gerne gekommen, das muss ich jetzt ein bisschen erklären, weil ich sozusagen noch ein Trauma aufzuarbeiten habe, weil ich mich im vergangenen Jahr, sagen wir mal, von der Lieblichkeit der Landschaft und von der Herzlichkeit der Menschen hier in der Bodenseeregion sehr habe täuschen lassen, dass sich hinter dieser freundlichen Fassade auch Grausamkeit und Gnadenlosigkeit verbirgt. Das habe ich als zu Unrecht Angeklagter am hohen, grobgünstigen Narrengericht zu Stockach erlebt. Ich will deshalb sehr hoffen, dass Sie sich hier heute von der anderen Seite zeigen. Drittens, meine Damen und Herren, bin ich gern gekommen, weil ich gern an Universitäten komme, was Sie nicht wissen können, bis zu meinem 35. Lebensjahr war Universität in ganz unterschiedlichen Funktionen. Als Student, dann als Referendar, begleitend mit als wissenschaftliche Hilfskraft, später als wissenschaftlicher Assistent. Bis zum 35. Lebensjahr war Universität sozusagen meine Heimat. Und ich habe mir eigentlich keine andere Zukunft als Wissenschaft vorstellen können. Wissenschaft war mein Lebensziel. Aber Sie haben das selbst vermutlich alle inzwischen erfahren. Leben ist das, was man nicht plant. Und auch bei mir kam es dann anders vor gut 20 Jahren. Und ich will jetzt gar nicht behaupten, dass ich unzufrieden bin mit dem, was danach kam. Aber so spannend Politik ist, und manchmal ist das spannender, als man es vertragen kann im eigenen Leben, so spannend Politik ist, ich komme jedenfalls gerne hin und wieder und zwischendurch mal wieder auf den Sprung an Uni und Wissenschaft zurück. Heute allerdings auf Ihre Einladung hin nicht zu einem wissenschaftlichen Vortrag, zu dem haben Sie mich nicht eingeladen, sondern ich habe das so verstanden, dass Sie von mir vorwiegend ein paar Anmerkungen zur politischen Lage hören wollen. Und meine Damen und Herren, bevor ich das tue, eine Frage an Sie. Haben Sie nicht eigentlich auch den Eindruck, dass der Zustand der Welt nicht ganz übereinstimmt mit der politischen Diskussion, die wir bei uns im Lande führen? Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass die ganze Realität, bei der man ungefähr ahnt, wie sie aussieht, dass sich diese Realität nur höchst unzureichend in der Debatte abspielt und widerspiegelt? Und haben Sie nicht auch den Eindruck, dass in der europäischen Nabelschau, in der wir uns dauerhaft befinden seit einiger Zeit, haben Sie nicht auch den Eindruck, dass uns da so einiges verloren geht, was uns eigentlich interessieren müsste? Die europäische Krise, wenn man das so will, beherrscht uns, hat uns fest im Griff und das seit 2 Jahren. Der Takt der Krise bestimmt die Tagesordnung, die Krise bestimmt die Headlines der deutschen Tageszeitungen. Jedes Zucken einer Augenbraue irgendeines europäischen Funktionärs in Brüssel wird sozusagen verstanden als das neue Orakel für die Finanzmärkte. Wenn Sie Fernsehen schauen, dann hat man ja doch den Eindruck, die europäischen Gipfel werden im Augenblick zelebriert wie ein quasi religiöses Hochamt. Nicht, dass Sie mich da missverstehen. Alles das, wovon ich rede, das ist wichtig. Aber die Frage ist schon, gerät uns bei diesem europäischen Tunnelblick, von dem ich rede, nicht manches aus dem Blick, was vielleicht auch wichtig wäre. Zum Beispiel, meine Damen und Herren, jedenfalls die Älteren unter uns. Das ist keine 10 Jahre her, da wusste mindestens jeder Politiker in Deutschland, dass jede Bewegung im Verhältnis zwischen USA und Russland, zwischen den alten Großmächten, dass jede Bewegung in diesem Verhältnis, insbesondere wenn es sich negativ veränderte, immer was zu tun hatte mit der Sicherheit bei uns in Europa und auch im eigenen Land. Das wusste man und entscheidend ist das immer noch. Aber mein Eindruck ist, kaum jemand merkt, dass da im Augenblick ganz gewaltig was in Veränderung ist. Wenn Sie Fernsehen schauen und ab und zu häufiger in die Tagesthemen oder in die Heute-Sendung, dann wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, da hat vor kurzem ein Ereignis stattgefunden, das hat sich nicht großartig niedergeschlagen. In den Tageszeitungen, da hat ein Treffen stattgefunden und schon der Ort ist aufregend, in Vladivostok. Ein APEC-Gipfel, der Ihnen gar nichts sagen wird. Da haben sich getroffen die Vertreter Russlands, der USA, China und 20 asiatischer Staaten. Die Zusammensetzung ist schon mal interessant. Interessanter sind noch die Reden, die dort gehalten worden sind. Da hat die amerikanische Außenministerin Frau Clinton gesagt, wir Amerikaner, wir verstehen uns jetzt neuerdings als pazifische Macht. Das ist nicht ganz neu, das hatte Obama in seiner großen Rede im Parlament von Canberra vor einigen Wochen auch schon gesagt. Spannend ist aber, dass der russische Präsident dort ebenfalls war. Und was hat er erklärt? Wir Russen verstehen uns als eine pazifische Macht. Und das alles in der Anwesenheit von China, meine Damen und Herren. Was bedeutet das? Wir leben im Augenblick einer Zeit, in der sich die Amerikaner westwärts über die eigene Westküste hinaus zu interessieren beginnen für die Welt. Und wir leben in einer Zeit, in der Russland gleichzeitig ostwärts über den Ural guckt und nicht mehr so sehr nach Europa. Und wenn sich beide als pazifische Macht erklären, und das in der Anwesenheit von China, dann ist das eine Mahnung, oder man könnte auch sagen, eine drohende Mahnung an China, spielt euch hier im pazifischen Raum nicht als die Herren der Welt auf, wir achten drauf, wir gucken euch auf die Finger. Das ist der Versuch sozusagen, einen neuen Hegemon China in der asiatisch-pazifischen Welt zu verhindern und das wird in Zukunft Quelle von Spannungen sein. Spannungen, die nicht zwingend zu militärischen Konflikten werden müssen, aber Neuorientierungen in der Weltpolitik, um die wir uns dringend in unserem eigenen Land zu kümmern haben, weil uns das was angeht und weil, wenn das schief geht, uns die Folgen hier treffen werden. Ich will nur noch ein weiteres Beispiel nennen, weil ich glaube, dass dieser europäische Tunnelblick, von dem ich spreche, dass wir im Augenblick in ihm sind, dass der genauso unzureichend unseren Blick schärft für die Entwicklung der Verhältnisse im Augenblick im Nahen Osten. Wenn die Deutschen in den Nahen Osten schauen, dann reden sie über was? Über das Verhältnis von Israel und Palästina. Das kennen wir, da kennen wir uns aus, da kennen wir jede Gemütsregung der verantwortlichen Politiker in der Region, kennen sie meistens auch als Person. Und wir kennen alle Vor- und Nachteile der Zwei-Staaten-Lösung und reden am liebsten darüber. Dagegen ist auch weiter gar nichts zu sagen, außer, dass das Verhältnis von Israel und Palästina, das seine tragischen Seiten hat und wo wir im Augenblick nicht vorwärts kommen, dass das inzwischen vergleichsweise klein ist gegenüber der Situation in der gesamten Region. Ich will sagen, der Israel-Palästina-Konflikt, der ist trotz aller menschlichen Tragödien, die in diesem Konflikt drinstecken, der wird immer mehr zu einer Untergröße eines ganz anderen Konfliktes, eines größeren Konfliktes, der doch im Augenblick zeigt, dass sich die Gesamtregion, nicht nur der Nahe Osten, sondern der gesamte Nahe und Mittlere Osten zu einem Pulverfass entwickelt, das jeden Tag explodieren kann. Sie haben viel gelesen über die Situation in Syrien und wenn Sie regelmäßig Zeitung lesen und Fernsehen schauen, dann finden Sie da immer die Erklärung, dass in Syrien zurzeit eine Rebellion gegen das alawitische Assad-Regime stattfindet. Das ist auch nicht ganz falsch. Aber es ist natürlich keine Erklärung, erst recht keine zureichende Erklärung für das, was sich im Augenblick in Syrien abspielt, sondern das, was sich dort abspielt in Syrien, ist viel gewaltiger und viel gefährlicher. Tatsächlich findet in Syrien nicht eine vordergründige Rebellion einer irgendwie zusammengesetzten Opposition gegen das Regime Assad statt, sondern was dort stattfindet, ist eigentlich der Stellvertreterkrieg auf dem Gebiet Syriens um die Vorherrschaft entweder der schiitischen Ausprägung des Iran oder der sunnitischen Ausprägung des Iran. Und was das Ganze so gefährlich macht, die eine Seite wird überwiegend vom Iran unterstützt und finanziert und die andere Seite von einem Großteil der arabischen Welt und die Geldmittel sind scheinbar unbegrenzt. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist das nicht nur ein Stellvertreterkrieg, der, so befürchte ich, kurz- und mittelfristig noch viele Blutopfer fordern wird, sondern die wirkliche Gefahr besteht darin, dass der Konflikt jetzt so zugespitzt ist, dass er auch den Atomkonflikt zwischen Iran und Israel zur Entladung bringen kann. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber würde dieser Konflikt ausbrechen zwischen Iran und Israel, dann bleibt in der Gesamtregion, das ahnen Sie, kein Stein auf dem anderen. Was hat das mit uns zu tun? Es würde natürlich sofort einen Druck auf die Rohstoffpreise, insbesondere Öl- und Gaspreise haben, was uns in allem zurückwirft. Und dann können wir uns alle Debatten über die europäische Krise und über die Arbeiten im eigenen Land ersparen, sollte das eintreten. Deshalb, meine Damen und Herren, ist das jetzt gar kein Beitrag zur Außenpolitik, sondern ich sage für uns, wir müssen in der Politikaufstellung uns als das größte Land in Europa mit 82 Millionen Einwohnern, wir haben die verdammte Pflicht, uns darum zu kümmern und zu versuchen, dass wir nicht am Ende vor den Folgen solcher Entwicklungen stehen, die wir dann nicht mehr beherrschen. Ich will Ihnen vor der Perlhuhnbrust, seien Sie versichert, keine schlechte Laune machen, sondern ich will Ihnen nur mit einigen Anstrichen zeigen, worum wir uns nach meinem Dafürhalten jedenfalls außer um Griechenland auch noch zu kümmern hätten. Und ich sagte, es ist nicht Außenpolitik, was ich Ihnen vortrage, sondern es ist sozusagen antizipierende Innenpolitik, indem ich sage, was uns treffen kann hier in Deutschland, wenn manche Sachen schiefgehen und die Folgen uns erreichen. Aber nicht nur das, was sich jenseits der deutschen Grenzen, erst recht außerhalb unseres Kontinents ereignet, gerät uns im europäischen Tunnelblick aus dem Blick, sondern ebenso, finde ich, leidet etwas unsere Wahrnehmung über die Realität im eigenen Land. Und ich will nicht über Vordergründiges mit Ihnen reden, nicht über Betreuungsgeld, nicht über Energiewende, auch nicht über Frauenquote und auch nicht über Mindestlohn. Da kennen Sie viele, viele Reden von mir und kennen meine Haltung dazu. Aber meine Damen und Herren, der betrübliche Befund für die Lage der deutschen Innenpolitik ist doch, egal wo sich Politik im Augenblick mit beschäftigt, es ist im Grunde genommen alles im Streit. Sie hören und lesen jeden Tag von dem Schlachtenlärm, den die Kabinettssoldaten da veranstalten. Und ein paar Kabinettsamazonen gibt es ja auch noch, die da kräftig mitwirken. Das ist der laute Schlachtenlärm. Aber was passiert eigentlich unter dem Schlachtenlärm? Wenn man da hinschaut, unter diesem Schlachtenlärm, da finden Sie ganz viel Stillstand. In Wahrheit bewegt sich da im Augenblick in der Innenpolitik nichts vorwärts. Oder wie ich immer ganz gerne sage, wo wir laufen in der deutschen Politik im Augenblick, laufen wir im Kreis. Und wenn Sie sagen, wenn Sie einen Augenblick drüber nachdenken, könnte sein, aber schadet es eigentlich? Eigentlich geht es uns sehr gut. Die Frage ist nur, Ist der Hinweis darauf, dass es uns gegenwärtig gut geht, ist das eigentlich ein Gegenargument? Weil am Ende geht es ja bei uns heute Abend um die Frage, wie versichern wir uns eigentlich auf eine gute und bessere Zukunft? Wie geben wir etwas an die nachfolgenden Generationen weiter, das uns auch für künftige Krisenfälle noch einigermaßen robust macht und dann nicht, wie Sie, Herr Jansen, angedeutet haben, künftige und nachwachsende Generationen vor dem Ruin der heutigen Politik stehen lässt. Meine Damen und Herren, ich freue mich darüber, dass es uns gut geht. Uns geht es meilenweit besser als vielen europäischen Nachbarn. Das Problem ist nur, wenn es uns heute gut geht, ist das nicht das Ergebnis von heutiger Politik, sondern der Erfolg von heute, der ruht eigentlich auf den Entscheidungen von gestern. Und da sind nicht nur gemeint die Reformen, die schon angesprochen worden sind, nicht nur die Reformen, die im letzten Jahrzehnt gemacht worden sind, sondern ich meine durchaus auch kluge Weichenstellungen, und da war ich nicht dabei, kluge Weichenstellungen derjenigen, die vor 20 Jahren in Deutschland und Europa Verantwortung getragen haben. Herr Weidenfeld, der hier ist, hat das in seinen Büchern oft genug geschrieben und wahrscheinlich würde er auch sagen, ohne diese klugen Weichenstellungen vor 20 Jahren hätten wir wahrscheinlich gestern den Tag der Deutschen Einheit, Sie haben das überwiegend über die Veranstaltung in München gesehen, ich habe in Brandenburg geredet, ohne diese klugen Weichenstellungen vor 20 Jahren hätten wir vermutlich diesen Tag der Deutschen Einheit gestern nicht feiern können. Warum? Weil es ohne Europa vermutlich deutsche Einheit so jedenfalls nicht gegeben hätte. Es war, wenn Sie sich erinnern, die Älteren unter uns, es war nicht der französische Präsident. Und es war erst recht nicht die britische Premierministerin, sondern es war ein Vertreter Europas, der damalige Präsident der Europäischen Kommission, Jacques Delors nämlich. Das war derjenige, der als erster europäischer Spitzenpolitiker sagte, die Ostdeutschen haben, so seine Worte, die Ostdeutschen haben, falls sie das wünschen, ihren Platz in der EG. Das war der Türöffner für diejenigen, die damals in der zu Ende gehenden DDR aufgebrochen sind und in der friedlichen Revolution dem Freiheits- und Demokratiekapitel der Deutschen ein neues Kapitel hinzugefügt haben. Und das ist schon, wenn man sich jetzt mal umguckt heute, das ist eigentlich schon eine ganz seltsame Ironie der Geschichte, dass wir damals den Europäern die deutsche Einheit zu verdanken hatten, insbesondere, dass sie so schnell kam und keine größeren Hindernisse in den Weg gelegt wurden. Und dass sich heute die Blicke der Europäer ganz und gar auf die Deutschen richten, wo doch die Deutschen aus der Sicht und aus dem Blick vieler Europäer lange Zeit als sowas wie der Ursprung allen Übels gesehen wurde. Das gilt für die erste Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, darüber ist jetzt nicht viel zu sagen, das liegt auf der Hand. Das gilt aber auch für die Zeit nach 1945. Und das sage ich trotz Wirtschaftswunder, trotz Friedenspolitik, die von Deutschland aus gemacht und verantwortet worden ist. Wir sind im Grunde genommen auch in der Nachkriegszeit, zunächst jedenfalls, wir sind ein Land geblieben, das nicht gerade so als der Zufluchtsort einer besseren Zukunft empfunden wurde, im Rest von Europa. Wir sind immer so ein bisschen behandelt worden als, naja, das Land als Frontstaat, das unmittelbar an der Grenze zur DDR nicht ganz voll eingebunden ist in die außenpolitischen Verpflichtungen, sozusagen noch nicht ganz erwachsen geworden. Und später in den 90er Jahren, wenn man die ausländische Presse, insbesondere die Wirtschaftspresse betrachtet, wir waren immer diejenigen, die so ein bisschen bräsig, ein bisschen altmodisch, ein bisschen verkrustet und ein bisschen träge erschienen. Diejenigen, die wirtschaftsnah arbeiten, die werden sich erinnern an einen großen Artikel, der hier in Deutschland weit verbreitet worden ist, aus dem Economist der späten 90er Jahre. Eine Titelgeschichte im Economist, die war betitelt mit dem kranken Mann Europas. Jetzt können Sie sich vorstellen, das war zu jener Zeit nicht Griechenland, sondern gemeint waren wir. Und wenn man uns so bezeichnet hat, als den kranken Mann Europas, dann war das nicht nur sozusagen eine böse Zuschreibung oder ein vordergründiges Empfinden, sondern das stimmte auch. Jedenfalls, wenn man von heute aus in die Statistiken guckt, wir waren eigentlich in dieser Zeit in allen europäischen Wachstumstabellen auf den unteren Plätzen. Die Arbeitslosigkeit stieg von 3 Millionen auf 3,5, auf 4 Millionen, 4,5, im Frühjahr 2005 zum ersten Mal 5 Millionen Arbeitslose in diesem Lande. Die 5 Millionen Arbeitslose, die Mutlosigkeit, die in vielen Familien herrschte, war das eine. Aber die Finanzierung von Arbeitslosigkeit, die Transfersummen, die der Staat aufbringen musste aus dem Steueraufkommen, um Arbeitslosigkeit zu alimentieren, das drohte eben alles zu zerschlagen, was uns in diesem Lande gut, wertvoll und auch teuer war. Alles bei sozialer Sicherung, zum Beispiel bei Gesundheit und zum Beispiel bei Rente. Das war die Situation und den Rest der Geschichte kennen Sie. Die Antwort auf diesen Zustand, das war die Agenda 2010 und das war der Versuch, ja, mit einer Politik der Zeitenwende, wenn Sie so wollen, die Massenarbeitslosigkeit zu beseitigen. Wenn man von heute drauf guckt, wir haben jetzt Rekordbeschäftigung, wir haben jetzt zum ersten Mal wieder volle Sozialkassen, wir haben hier in dieser Region überhaupt nicht von zu reden, aber wir haben bundesweit jetzt durchschnittliche Arbeitslosigkeit von 6,5%. Davon haben wir zu Beginn des letzten Jahrzehnts nicht einmal zu träumen gewagt. Mit dieser Agenda 2010 ist dieses Land völlig neu aufgestellt worden, das ist wahr. Aber natürlich haben wir nicht das Paradies geschaffen. Natürlich haben wir mit dieser Agenda nicht alle Ungerechtigkeiten beseitigt. Im Gegenteil, seit der Agenda sind sogar neue Ungerechtigkeiten auch wieder gewachsen. Aber ich glaube, eines wird man bei allem Streit gerechterweise im Rückblick sagen können: Wir haben mit Blick auf das, was vorher über Deutschland geschrieben wurde, der kranke Mann Europas, wir haben es eigentlich hingekriegt, innerhalb von wenigen Jahren mit einem mutigen und entschlossenen Politikansatz uns wieder Respekt und Anerkennung zu verschaffen in ganz Europa. Und das ist das, was ich Mut zur Verantwortung nenne. Und das ist das, wovon ich glaube, dass Deutschland jedenfalls als Ganzes auf diese Leistung stolz sein darf. Ich finde sogar, die Sozialdemokratie darf es auch, meine Damen und Herren. Wenn ich das sage, will ich dabei nichts beschönigen. Der Weg war schmerzhaft, der war mühsam. Ich weiß das, habe nichts vergessen aus der Zeit. Meine Partei jedenfalls hat dieser Streit über die Agenda fast zerrissen, hat uns die Regierungsverantwortung gekostet und trotzdem würde ich heute sagen, im Rückblick war dieser Weg richtig. Er war richtig, obwohl wir in der Zeit 2003 und 2004 des letzten Jahrzehnts den Versuch gemacht haben, dieses Land, Deutschland, wie soll ich das sagen, aus einer Position der Schwäche heraus zu modernisieren. Und mit diesem Versuch, mit all den Streitereien, die es gegeben hat. Aber weil da ein bisschen Mut und ein bisschen Entschlossenheit dahinter stand, haben wir uns mit diesem Politikschritt zum ersten Mal einen Vorsprung, einen Zukunftsvorsprung, wenn Sie so wollen, vor unseren europäischen Nachbarn gesichert. Heute, wenn man in diese Nachbarschaft schaut, dann grassiert die Krise und wir sind, ja, in einer schon fast unwirklichen Insellage, wenn man sich das betrifft. Wenn wir uns vergleichen mit unseren Nachbarn, da ist nichts von Schwäche im Augenblick zu sehen. Wir haben im Gegenteil Rekordsteuereinnahmen, wir haben immer noch Rekordexporte, wir haben zurzeit Rekordbeschäftigung, den höchsten Beschäftigungsstand in der Nachkriegszeit, das sollte ich sagen. Das sind ausnahmslos günstige Ausgangsbedingungen. Warum sage ich das? Weil wir heute anders als im letzten Jahrzehnt, damals haben wir Deutschland aus einer Situation der Schwäche heraus modernisiert und wir haben jetzt eigentlich die einmalige Chance, in diesen Zeiten dieses Land Deutschland aus einer Position der Stärke heraus zu modernisieren. Ich befürchte nur, zurzeit passiert gerade das nicht. Nach meinem Dafürhalten ruhen wir uns zu sehr auf den Lorbeeren aus. Es wird zu viel gestritten, statt wirklich gehandelt. Und Politik, das ist meine Kritik. Politik lebt im Augenblick zu sehr von den Vorräten, die in der Vergangenheit angelegt worden sind. Und wir haben uns abgewöhnt, dass die Vorräte, die im Moment angegangen werden, die angefressen werden, dass diese Vorräte auch wieder ergänzt werden. Und meine Befürchtung ist, wenn wir da nicht langsam wieder den Schalter umlegen in den politischen Köpfen, dann werden wir unseren Vorsprung, den wir gegenwärtig noch haben, dann wird sich dieser Vorsprung verbrauchen und so spielen wir halt mit den Zukunftschancen in unserem Lande. Wir sind natürlich im Augenblick, ich sagte das, in einer fundamental anderen Situation als die Südeuropäer, aber wie das aussieht, wenn ein Land seine Zukunftschancen verspielt, das kann man da im Augenblick ganz gut beobachten und das waren ja Befürchtungen, die wir vor 10, 15 Jahren auch, was die Entwicklung unseres eigenen Landes angeht. Da kann man sehen, wie das ist, wenn die Zukunftschancen verspielt sind. Spanien, Jugendarbeitslosigkeit jetzt 45%, in Süditalien 55%. Und für diese jungen Menschen, von denen ich da rede, meine Damen und Herren, ist der Begriff Zukunftssicherung, über den wir hier philosophieren können, bei dem wir darüber nachdenken können, wie ist die beste Lösung, um Zukunft zu sichern, für die sind das im Augenblick da die Jugendlichen in Süditalien, in Spanien, in Griechenland, für die sind das hohle Phrasen, weil dort geht es im Augenblick schon ums tägliche Überleben. Und Sie haben in Griechenland letzten Sonntag vielleicht die Bilder in der Zeitung gesehen, dass jetzt sogar Kartoffeln schon gehortet werden. Und da wird noch einiges auf uns zukommen, bei dem ich nicht weiß, ob wir die Bilder am Ende eigentlich aushalten. Meine Damen und Herren, und jetzt vor allen Dingen insbesondere diejenigen, die als Studierende entweder uns helfen, dass wir durch den Abend kommen, servieren und die an den Tischen sitzen, eines muss man halt sehen. Während die Altersgenossen jetzt von Ihnen in Süd- und Südwesteuropa in eine ganz, ganz ungewisse Zukunft schauen, starten Sie jetzt in Ihr Berufsleben in einer Zeit, in der jährlich mehr Fachkräfte und Ingenieure gebraucht werden. Und zwar mehr, als wir gegenwärtig an unseren Universitäten und Hochschulen ausbilden. Das darf man nicht vergessen, auch wenn natürlich klar ist, dass die Krise, wenn sie lange dauert und noch lange dauert, nicht spurlos an uns vorbeigehen wird. Im Jahr 2030, habe ich aus den Statistiken gesehen, werden etwa 2,2 Millionen Hochschulabsolventen fehlen. Dazu kommt dann noch der drohende Facharbeitermangel und der hängt im Augenblick schon jetzt wie ein Damoklesschwert über der ganzen Wirtschaft. 40% der Arbeitgeber in Deutschland haben jetzt schon Schwierigkeiten bei der Besetzung von Schlüsselpositionen. Und Sie kennen alle die Zahlen vermutlich und es ist auch kein Public Relations Gag, sondern es war die schiere Not, die in Schwäbisch Hall im Winter den dortigen Bürgermeister und die Unternehmer veranlasst haben, übers Fernsehen im südlichen Europa für Jobs im Schwabenland zu werben. 3000 freie Stellen gibt es rund um Schwäbisch Hall und es fehlt an allen Stellen von Altenpflegern bis zum Ingenieur. Und nun bin ich nicht nur heute hier, sondern ich war am Montag in München, habe dort geredet vor dem Bayerischen Mittelstand, Verband der Bayerischen Wirtschaft. Da geht es nicht besser als hier in Baden-Württemberg. Der niederbayerische Landkreis Deggendorf wirbt jetzt in seiner bulgarischen Partnerstadt Burgas dort ganz gezielt Auszubildende an. Und der Landrat fliegt mit seinen Unternehmern da aus der Gegend alle paar Monate inzwischen ans Schwarze Meer, nimmt die Personalchefs mit, die dort vor Ort gleich die Kontaktgespräche führen. Und offensichtlich hat das sogar mindestens in begrenztem Umfang Erfolg. Und was ich aus meiner niedersächsischen Vergangenheit noch weiß, Landstrich Emsland, oben ganz im Nordwesten zur holländischen Grenze hin, wirtschaftlich sehr erfolgreich, sehr stabil. Die suchen schon lange, schon vor dem Ausbruch der europäischen Krise, bevor Spanien in Turbulenzen kamen, suchen die in Kastilien schon lange auch in der Verbindung mit dem dortigen Landrat und den Unternehmern der Region, nach jungen Leuten dort. Was heißt das? Das ist der Beleg dafür, was Herr Jansen eben gesagt hat. Der demografische Wandel, das ist nicht nur Bedrohung, sondern dieser demografische Wandel, der ist jetzt inzwischen auf dem Arbeitsmarkt angekommen und der wird sich natürlich in den nächsten Jahren immer stärker auswirken. Nicht der Mangel an Arbeitsplätzen, das kann man sicher voraussehen. Nicht der Mangel an Arbeitsplätzen wird in den nächsten Jahren das Problem sein, sondern der Mangel an qualifizierten Arbeitnehmern. Und deshalb ist das jetzt wieder eine Zeitenwende. Das sage ich auch in Reden an meine eigene Partei. Wir müssen jetzt aufhören, die Fragen des letzten Jahrzehnts immer wieder mit neuen Antworten zu versehen. Sondern wir müssen sehen, dass die Fragen des nächsten Jahrzehnts einfach ganz andere sein werden. Die Arbeitslosigkeit war im letzten Jahrzehnt die große Wachstumsbremse für die deutsche Wirtschaft. Die neue Wachstumsbremse im nächsten Jahrzehnt ist nicht Arbeitslosigkeit, sondern das Gegenteil davon, der Mangel an qualifizierter Arbeit, der uns daran hindern wird, in den Unternehmen die Aufträge abzuarbeiten, die eigentlich einkommen. Und die Zahlen, die wir jetzt schon haben, sind dramatisch. Ich habe vorhin gesagt, wir haben Rekordbeschäftigung. Rekordbeschäftigung heißt, auf die Nachkriegszeit bezogen, wir haben jetzt zum ersten Mal die Grenze von 41 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland überschritten. Aber diese 41 Millionen, so erfreulich das ist jetzt auch der Peak, das ist die Spitze. Wir werden in knapp 10 Jahren bis zum Jahre 2020 nicht mehr 41 Millionen Erwerbstätige haben, sondern nur noch 39. Und in knapp 20 Jahren bis zum Jahre 2030 werden aus den ehemals 41 Millionen dann nur noch 36 Millionen. Das heißt, in einer relativ kurzen Zeit verlieren wir dramatisch 5 Millionen Erwerbstätige auf dem Arbeitsmarkt in ihren Unternehmen, die nicht nur für die Abarbeitung der Aufträge bei ihnen fehlen, sondern die auch keine Steuern mehr zahlen, keine Sozialversicherungsbeiträge für die Rente und für die Krankenversicherung. Das hat Folgen, mehr will ich ja gar nicht sagen, das hat natürlich Folgen für die ganze Gesellschaft. Und ich sage immer, der demografische Wandel, von dem man so gerne redet, das ist nichts anderes als eine soziale Revolution auf Samtpfoten. Man spürt sie nicht jeden Tag, es finden keine Demonstrationen auf der Straße statt, aber die Veränderungen, die dahinter stehen, die sind einfach gewaltig. Das Bedauerliche für uns ist, wir können nirgendwo was abgucken. Gibt eigentlich, wenn man sich umschaut, kein einziges Politikmodell, bei dem wir Anleihe nehmen könnten, an dem wir uns ein bisschen orientieren könnten. Und ganz sicher ist es auch so, dass egal was wir tun, es wird da keine Patentlösung geben. Es wird, Herr Jansen, immer wieder notwendig sein, Sie haben das angesprochen, dieses Verhältnis zwischen alt und jung, das Verhältnis zwischen einer weniger werdenden Zahl von Beitragszahlern ins Verhältnis zu setzen zu einer steigenden Zahl von Leistungsbeziehern, kurz gesagt Rentnern. Heute Morgen in der Schule, ich habe 1,5 Stunden Schulunterricht gemacht, da sagen die jungen Leute, wann kommt endlich die Regelung, die das für alle Zeiten sicher macht? Und da muss man sagen, zu eurer Enttäuschung, diese Regelung wird nicht kommen. Es wird nicht eine einzige Regelung geben, die über das nächste Jahrhundert diese Balance zwischen Jung und Alt in der Gesellschaft, insbesondere bei der Altersversorgung, sicherstellt, sondern wir werden uns darauf einstellen müssen, dass diese Balance zwischen Jung und Alt wahrscheinlich die größte Sprengkraft ist, die wir in der Gesellschaft überhaupt haben. Das ist im Augenblick noch alles sehr kommod, aber das ist die größte Sprengkraft, die wir in der Gesellschaft haben. Und wir werden wahrscheinlich nicht umhinkommen, deshalb so alle paar Jahre, alle 4, 5, 6 Jahre, dieses Verhältnis immer wieder ein bisschen neu zu justieren, um die daraus erwachsenen Ungerechtigkeiten im Griff zu behalten. Demografische Revolution, das habe ich eben gesagt, und das heißt für mich vor allen Dingen zweierlei. Wir brauchen erstens natürlich, das erschließt sich aus dem, was ich vorhin gesagt habe, wir brauchen so viel Beschäftigung wie nur irgendwie möglich. Und zweitens heißt es für mich, wir müssen die Kosten, die der soziale Wandel haben wird, die soziale Veränderung haben wird, wir müssen diese Kosten innerhalb der Gesellschaft in Arbeitsmarkt und Wirtschaft tatsächlich erarbeiten. Und wir können das sozusagen nicht einfach nur dem Staat und damit dem Steuerzahler für alle Zukunft abfordern. Und wenn ich sage, vor allen Dingen einen hohen Beschäftigungsstand haben, möglichst viele Beschäftigung in den Unternehmen sichern, dann heißt das auch, ein paar Nebenaspekte, die das haben wird, dass wir noch mehr Menschen in Beschäftigung bringen müssen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abhängig beschäftigt sind, wie man so schön sagt. Das betrifft zum Beispiel Frauen. Sie wissen vielleicht, dass die Erwerbsquote von Frauen bei uns immer noch im Vergleich zu anderen europäischen Staaten relativ niedrig ist. Und ganz besonders niedrig ist die Frauenerwerbsquote in den technisch-wissenschaftlichen Berufen. Und deshalb kann von uns immer nur wieder die Ermutigung ausgehen, gerade auch an die jungen Frauen, an die Mädchen, sich nicht zu scheuen, in diese Studiengänge, in diese Ausbildungsgänge zu gehen. Ich darf Ihnen allerdings auch verraten, bei meiner eigenen Tochter, die ist 16, scheitere ich, glaube, und deshalb wünsche ich Ihnen mehr Glück bei dieser Überzeugungsarbeit, die da nicht ganz einfach ist. Wenn wir das wollen, wenn wir mehr Frauen in den Unternehmen wollen, dann werden Aufrufe aber nicht einfach reichen, nicht? Das ist Ihnen klar, sondern die Frauen, die hier sitzen werden, sagen, dann sorgt ihr erstmal dafür, dass ich Familie und Beruf miteinander in Übereinstimmung bringen kann. Sorgt mal für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und deshalb muss uns langsam bewusst werden, ich glaube, die Unternehmen wissen das schon. Die Politik weiß es noch nicht immer. Sowas wie flächendeckende Kinderbetreuung, das ist inzwischen nicht mehr das, was man früher einen weichen Standortfaktor genannt hat, sondern flächendeckende Kinderbetreuung möglichst nah an den Betrieben. Das ist heute ein genauso harter Standortfaktor wie, vorhin haben Sie über Infrastruktur gesprochen, über Straßen. Das ist heute ein genauso harter Standortfaktor wie Schienennetz oder Stromtrasse oder was man sonst als Sicherheit für den Betrieb eines Unternehmens braucht. Was man garantiert nicht braucht, das muss ich allerdings auch sagen, das sind so absurde Prämien, mit denen man jetzt in Zukunft auch die Kinder noch davon abhält, in öffentliche Betreuungseinrichtungen zu gehen. Das ist mit Sicherheit, das sage ich Ihnen voraus, das ist mit Sicherheit der falsche Weg. Aus zwei Gründen. Erstens, weil eigentlich alle Kinder in öffentlichen Einrichtungen betreut werden sollten. Und zweitens, weil ich befürchte, wenn Prämien gezahlt werden, um die Kinder rauszuhalten, dann werden vor allen Dingen die Kinder wegbleiben, die wir am dringendsten brauchen, die mit Startnachteilen aus ihren Familien ins Schulleben entlassen werden, etwa weil die Deutschkenntnisse nicht ganz so hoch sind wie bei anderen oder weil die sozialen Probleme höher sind. Wenn ich da jetzt mit Prämien arbeite, dass ich den Familien Geld gebe dafür, dass die Kinder nicht in eine Kindertagesstätte gehen, dann werden genau diese Kinder in diesen Einrichtungen fehlen. Und das ist eine völlig falsche Weichenstellung, so leid mir das tut. Und wenn ich bei dem Punkt Erweiterung der Erwerbstätigung in der Zukunft rede, dann bin ich natürlich genau bei den Kindern aus diesen Familien. Bei diesen Familien aus Zuwanderer, Familien der zweiten und dritten Generation, die heute noch vielfach größere Schwierigkeiten haben, als die aus deutschen Familien ihren Schulabschluss zu machen. Gerade die brauchen wir, und das ist ein riesiges Potenzial, das wir da in Deutschland haben, gerade die brauchen wir, weil von denen noch zu viele keinen Schulabschluss und keine Berufsausbildung machen. Deshalb, Herr Janssen, ich glaube, in einem sind wir uns völlig, ich vermute in mehr als einem, aber in einem ganz bestimmt. Bildung, 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 das ist der Schlüssel für die Zukunft, und ich bin fest davon überzeugt, das ist das Politikfeld, in dem sich die Zukunft dieses Landes entscheiden wird. Bei allen Problemen, die wir im Augenblick miteinander in der öffentlichen Debatte haben. Ich finde es schön, dass das insgesamt in der Wissenschaft eigentlich schon ein deutliches Stück besser geworden ist in den letzten 10 Jahren. Wir waren selbst daran beteiligt, dass wir die Aufwüchse für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen stabilisiert haben auf 3% jedes Jahr. Das hat gewirkt. Die sind jetzt gut ausgestattet. Ich glaube, wir sind jetzt nach 10 Jahren sind wir da auch international wieder einigermaßen wettbewerbsfähig. In der Wissenschaft ist das ganz ordentlich, aber Bildung fängt eben nicht in der Wissenschaft an, sondern in Kitas, in Kindergärten und in den Schulen. Und das kann eben nicht funktionieren in Schulen, wo reihenweise Schulunterricht ausfällt. Oder in Schulen, wo der Putz von der Decke bröckelt oder wo die Klos stinken. Da funktioniert das eben nicht. Und das sage ich eben ganz betont hier an einer Universität, der, wie der Präsident mir versichert hat, es im Augenblick ganz gut aussieht. Und wie schlecht es im Bildungswesen immer noch aussieht, das haben wir leider erst vor wenigen Tagen bescheinigt bekommen. Da gibt es eine neuere OECD-Studie, ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben, die wirft aus, dass nur 6% der Studierenden in Deutschland aus einer Familie mit niedrigem Bildungsniveau kommen. 6%. Ich gehöre einer Generation an, die ist sozusagen die Begünstigte eines Bildungsaufbruchs Ende der 60er und 70er Jahre. Da war ich nicht als Politiker beteiligt, sondern als Kind und Schüler. Als sozusagen Bildungspolitik den Familien deutlich gemacht hat, wir wollen euch, auch euch an den weiterführenden Schulen und damals Instrumente erfunden hat, wie man Eltern ermutigt, das BAföG stammt ja aus dieser Zeit etwa, wie man Eltern ermutigt, auch aus Familien, in denen noch keiner Abitur gemacht hat, die Kinder zur Schule zu schicken. Das war eigentlich eine schöne Entwicklung über die letzten 30 Jahre. Wir haben immer davon gesprochen, dass unser Schulsystem vielleicht nicht durchlässig genug ist, aber dass es Aufstiegschancen für ganz viele gibt. Und das, was mich an dieser Studie, von der ich spreche, so berührt hat, ist, dass die jetzt neuerdings sagen, 22%, meine Damen und Herren, das ist eine dramatische Zahl, 22% der Jugendlichen heute bleiben hinter dem Bildungsniveau ihrer Eltern zurück. Das heißt nicht nur, dass die Aufwärtsmobilität zum Stillstand gekommen ist, sondern dass sich das im Augenblick ins Gegenteil verkehrt. Wir haben eine Abwärtsmobilität im Bildungssystem. Und wenn das bedeutet, dass nach diesen Zahlen im Augenblick, die ich nicht selbst überprüfen kann, aber wenn das bedeutet, dass jedes vierte Kind im Augenblick abrutscht, dann ist das in der Tat ein alarmierender und ich finde auch ein beschämender Befund. Und da hat Bildungspolitik in Ländern und ich wünschte mir auch im Bund zu reagieren. Ich habe gestern bei meiner Rede am Tag der Deutschen Einheit gesagt, wenn das schon ein Tag der Einheit ist, dann könnte dieser Tag und die Tage danach auch ein bisschen mehr Einheit im Bildungssystem vertragen, auch die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Das finde ich jedenfalls. So, meine Damen und Herren, damit sind wir natürlich auch beim Geld. Bildung kostet Geld, das ist nicht zu vermeiden. Dieses Geld, das müssen wir aufbringen. Das ist aus den Erläuterungen klar geworden. Aber wir müssen nicht nur das Geld aufbringen, sondern wir müssen jetzt in den nächsten Jahren mehr in Schulen investieren, obwohl die Spielräume, die finanziellen Spielräume beim Staat in Zukunft eher geringer werden. Und das ist eben jetzt die Fähigkeit von Politik. Das muss Politik jetzt hinkriegen in den nächsten Jahren. Und damit komme ich zum Thema in Europa, bei dem ich ahne, dass Ihnen die Zukunft wegen der Belastungen aufgrund Europa ohnehin genug Kopfzerbrechen macht. Ich bin viel unterwegs gewesen jetzt in den letzten Monaten mit dem Europathema, viel in der Wirtschaft, habe viel vor allen Dingen mit Mittelstand und Familienunternehmen gesprochen. Ich kenne die Ängste, ich kenne die Skepsis, die es gibt gegenüber allen europäischen Rettungsbemühen und ich weiß, dass sich viele Sorgen machen, ob nicht die Grenzen der Belastbarkeit auch für uns in Deutschland schon lange erreicht sind. Das sind erstens Sorgen, die Politik sowieso ernst nehmen muss und zweitens, das ist aber vielleicht noch wichtiger, solche Grenzen der Belastbarkeit gibt es wirklich. Wir können auch nicht sozusagen für das ganze europäische Elend am Ende zur Verfügung stehen. So nicht. Was ich nur sage, und das soll die Botschaft doch des heutigen Abends sein von mir aus, auch wenn wir diese Schwierigkeiten sehen, auch wenn niemand im Augenblick Garantien ausgeben kann, welche der vielen Rettungsbemühungen Erfolg haben werden, das darf uns alles nicht veranlassen, dass wir auf einmal die Optik verändern und dass wir vor allen Dingen unsere langfristigen Interessen, die wir haben, völlig aus dem Auge verlieren. Ich habe vorhin gesagt, wir leben auf keiner Insel und wir sollten froh darüber sein, weil ich fest davon überzeugt bin, dass nicht nur unser politischer Erfolg der Nachkriegszeit, sondern gerade auch der wirtschaftliche Erfolg damit zusammenhängt, dass wir eben offene Grenzen geschaffen haben und dass über diese offenen Grenzen täglicher Austausch, ungehinderter Austausch immer stattfinden konnte. Liest man Zeitungen, dann hat vielleicht der oberflächliche Leser im Augenblick den Eindruck, einer der wichtigsten Wirtschaftspartner unseres Landes ist China. Nun ist das ein Markt, der ganz ohne Zweifel wichtiger geworden ist, als er vor 10 Jahren war. Aber die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit ist, dass in deutschen Unternehmen 60%, in manchen Branchen, wenn Sie Automobil nehmen, 80% der hier produzierten Güter und Waren nicht irgendwo hingehen, sondern in die unmittelbare europäische Nachbarschaft. 60-80% der hier produzierten Waren und genau 6%, ein Zehntel davon, 6% gehen nach China. Und das ist vielleicht hier in Baden-Württemberg noch deutlicher als im Rest der Republik. Die Wirtschaft in Baden-Württemberg ist so abhängig wie kaum eine andere deutsche Wirtschaft in anderen Bundesländern. 40% Exportquote bei baden-württembergischen Unternehmen, das ist ungeheuer, das ist extrem hoch. Jeder dritte Arbeitsplatz in der Industrie in Baden-Württemberg hängt am Export. 120 Milliarden Waren, die jedes Jahr exportiert werden, hier aus Baden-Württemberg. Und wohin? In die Länder der Europäischen Union, nach Frankreich, nach Großbritannien, Italien. Das sind die Hauptabnehmer für Sie hier in Baden-Württemberg. Ich sage die Zahlen nur noch mal, um einen Satz zu begründen, den ich in jeder meiner Rede sage. Der Satz, der hoffentlich auch hier überzeugt: Es kann uns in Deutschland auf Dauer nicht gut gehen, wenn die gesamte europäische Nachbarschaft dahin sieht. Wir sind diejenigen, die das größte Interesse daran haben müssen, dass wir dieses Europa wieder einigermaßen stabil kriegen. Und deshalb ist mein Aufruf immer, dass ich sage, wenn wir schon in der Krise sind und wenn diese Krise so schlimm ist, dann lasst uns endlich auch die Diskussion so führen, wie sie der Krise eigentlich angemessen ist. Also endlich eine ökonomische Debatte führen und manche Schlaumeierei der letzten Monate hinter uns lassen. Warum sage ich Schlaumeierei? Weil ich mich immer frage, was helfen uns eigentlich die ganzen superklugen Feststellungen, dass man Griechenland nie hätte zum Mitglied der EU machen sollen? Was helfen uns eigentlich die Feststellungen, dass, wenn schon Mitglied der EU, Griechenland jedenfalls nicht Mitglied des Euro hätte werden sollen? Nach meiner Beurteilung, meine Damen und Herren, das ist ein bisschen Besserwisserei, aber es ist schlecht handhabbar für Politik, weil Sie müssen jetzt mal von der anderen Seite drauf schauen. Natürlich war das so, dass man sich Ende der 80er Jahre überlegt hat, wir machen erst die Wirtschafts- und Währungsunion und dann machen wir den Euro. Dann ist aber hier in Deutschland was passiert, dann war hier deutsche Einheit. Dann haben die europäischen Nachbarn gedrängt auf die schnelle Einführung der Währung. Dann haben damals die Verantwortungsträger entschieden, wir drehen das einfach um, wir machen erst die gemeinsame Währung und dann komplettieren wir nach und nach die Wirtschafts- und Währungsunion. So ist das damals entschieden worden. Und ich sage Ihnen, ich bin der Letzte, der das kritisiert, weil ich weiß, das war eine historische Ausnahmesituation, bei der man damals handeln musste, man hat gehandelt. Und jetzt sind wir eben dabei und müssen die schwierige Arbeit erledigen und im Zustand eines gefährdeten Euro die Wirtschafts- und Währungsunion, die Defizite, die es von der damaligen Zeit gab, diese Defizite aufzuarbeiten. Das wird dauern. Und das Schlimmste ist, was Politik machen kann, den Leuten zu sagen, dass es da ganz einfache Wege gäbe oder gar Wege, die für uns ohne Kosten, nicht mit Kosten verbunden sind, sondern ich glaube, eine Chance haben wir nur, wenn wir den Menschen die Wahrheit sagen und sagen, das ist die tiefste Krise, die wird uns 5-10 Jahre belasten und es wird nicht ohne deutsche Beteiligung gehen. Klar muss nur sein, erstens, es gibt keinen Königsweg, das wird Versuch und Irrtum bleiben. Wir haben mit den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank jetzt Zeit gekauft, das ist keine Lösung. sondern wir haben Zeit gekauft. Jetzt in dieser Zeit muss man in den Mitgliedstaaten die Reformen machen, ähnliche wie wir sie in Deutschland gemacht haben. Und über allem und vor der Klammer muss stehen, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wer Hilfe von Europa will, der muss auch seine eigenen Hausaufgaben machen. Nur ganz leise hinten zu. Zweites muss auch klar sein, das, was manche sich vielleicht heimlich wünschen, das steht ja hinter diesen Vorstellungen zurück zur D-Mark, es ist absolut illusorisch, den Rückweg ins nationale Schneckenhaus anzutreten. Der wird für uns Deutsche und insbesondere für die deutsche Wirtschaft nicht zur Verfügung stehen. Und Sätze wie der, in Europa wird jetzt wieder Deutsch gesprochen. Der Satz soll ja nicht ganz unweit von hier entstanden sein. Solche Sätze garantieren eben noch nicht, dass man uns in Europa wirklich besser zuhört, sondern ich glaube, wir haben allen Anlass, Arroganz und Hochmut im Augenblick beiseite zu lassen. Wir sollten wissen, dass europäische Integration kein selbstverständlicher Prozess ist, dass das auch rückwärts gehen kann und dass vielleicht zum ersten Mal in diesen Jahren nicht undenkbar ist, dass wir statt europäischer Integration auch europäische Desintegration erleben, also der Prozess sich rückwärts abwickelt. Das aber genau, dafür gibt es Politik und Politik hat die Aufgabe, dieses zu vermeiden, dieses Europa der nachfolgenden Generation zu übergeben. Und deshalb vielleicht fast zum Abschluss, ich habe am vorletzten Wochenende auf der Verleihung des Preises des Westfälischen Friedens an Helmut Schmidt, nicht ganz so alt wie Cicero, aber ungefähr, er arbeitet dran, ja. Helmut Schmidt zitiert, der damals in Bezug auf die europäische Krise gesagt hat, die ganze Welt in den anderen vier Kontinenten wartet ungeduldig darauf, dass die alten Europäer endlich als Union mit einer Stimme agieren. Warum sage ich das zum Abschluss, damit uns bewusst wird, wenn wir das nicht schaffen, wenn dieses Europa schwach ist, dann wird eben auch schwach vertreten sein, wofür wir gemeinsam in diesem Europa stehen. Wir stehen eben in Europa als einziger Kontinent im Unterschied zu allen anderen. Wir stehen für diese Balance zwischen, das ist ganz schwierig, wir stehen für diese Balance zwischen wirtschaftlicher Vernunft auf der einen Seite und sozialer Gerechtigkeit auf der anderen Seite. Wir haben alle mit unterschiedlicher Ausprägung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wir gehen alle davon aus, dass es eine Aufgabe von Politik ist, diese Balance immer wieder herzustellen. Dieselbe Vorstellung haben Sie nicht in den angloamerikanischen Volkswirtschaften. Und dieselbe Vorstellung haben Sie eben nicht, insbesondere in den Staatswirtschaften von Russland und China. Und deshalb reden wir nicht nur über die Frage, wie finanzieren wir die europäische Krise, sondern wir reden eigentlich darüber, wie sichern wir unser europäisches Gesellschaftsmodell für die Zukunft und wie sichern wir, dass wir politisch vereint und ökonomisch stark bleiben. Die Spaltung Europas, und ich bin fest davon überzeugt, schon das Geschehenlassen der Erosion Europas, das wäre jedenfalls der falsche Weg. Und gerade diejenigen, die politisch und wirtschaftlich so unendlich viel von Europa profitiert haben wie wir, die dürfen, meine Damen und Herren, diesen Weg gerade nicht gehen. Warum sage ich das hier an dieser Stelle? Weil wir für diesen Weg, für diesen anderen Weg, den beschwerlichen Weg, auch Sie, meine Damen und Herren, die Studierenden dieser Universität brauchen. Ich bin sicher, vielleicht nicht jeder, aber die meisten von Ihnen, die werden sich einen Job aussuchen können und vor Ihnen liegt eine berufliche Zukunft mit Möglichkeiten, die Generationen vor Ihnen nicht gehabt haben. Also ich könnte auch anders sagen, während große Teile der Jugend Europas in Ungewissheit leben, sind Sie eigentlich hier in Deutschland und nicht nur in Friedrichshafen eine ganz glückliche Ausnahme. Und deshalb liegt eben diese Zukunft Europas auch in Ihren Händen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, für diese Aufgabe zu arbeiten, daran mitzuwirken und das trotz Krise. Und ganz zum Abschluss, ich habe mich sehr gefreut zu lesen, dass die Zeppelin-Universität sich als Hochschule versteht, die, wie ich gelesen habe, sich verpflichtet hat, Pioniere auszubilden. Pioniere sind nach meiner Überzeugung nicht nur Entdecker und Forscher, sondern Pioniere müssen auch immer sein, Entscheider, kreative Gestalter. Nicht nur überlegen und nachdenken, sondern auch machen, wenn Sie so wollen. Das Wollen nicht nur denken, sondern auch umsetzen. Das ist jedenfalls auch immer mein Verständnis von Politik und davon, wie man Gesellschaft gestaltet gewesen. Und ich habe festgestellt, es ist gar nicht so weit entfernt vom Credo des Namensgebers dieser Universität, wenn Graf von Zeppelin dazu aufruft, das Unwahrscheinliche wahrscheinlich zu machen. Darum geht es eben, im Leben, in der Politik und auch in Europa. Vielen Dank.